eines meiner liebsten und oft zitierten Worte hat der Herr Jesus gesprochen und sie lauten: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sie werden nicht vergehen. Der Apostel Johannes greift diesen Gedanken auf. Das heißt, es ist nicht ein Aufgreifen des Gedankens, sondern ich würde sagen, der Heilige Geist spricht dieselbe Wahrheiten auch durch Johannes aus, wenn er sagt: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist also ganz gewaltig, liebe Geschwister. Wenn also diese alte Erde und der alte Himmel vergehen wird und ein neuer Himmel entstehen soll und eine neue Erde werden wird, ja, dann möchte ich fast fragen, was ist denn der Mittelpunkt dann dieser neuen Erde? Ja, das neue Jerusalem, das wird nicht mehr in der himmlischen Welt sein, sondern das kommt hernieder auf die neue Erde. Wenn der Herr Jesus sagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, dann sind das nicht billige, vergängliche, irdische Wohnungen, sondern dann sind das ungeheure, wunderbare Paläste. Und wohl dem, der in dieser ewigen Gottesstadt ewiges Wohnrecht besitzt. Das neue Jerusalem wird also nicht mehr im neuen Himmel, sondern auf die neue Erde herniederkommen. Und dann hat sich das buchstäblich erfüllt, was geschrieben steht: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und was ist dann der Mittelpunkt des neuen Jerusalems? Der Thron des lebendigen Gottes. Ich sprach schon zweimal darüber. Auch heute Morgen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, wie der Liederdichter sagt: Verlasse die Erde, die Heimat zu sehen, die Heimat der Seele, so herrlich, so schön. Jerusalem droben von Golde erbaut, ist dieses die Heimat, die Seele der Braut. Dann sagt der Liederdichter viermal: Ja, 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 ja. Dieses allein kann Ruheplatz und Heimat der Seele sein. Also dahin sehnt sich unser tiefstes Innere. Der Mensch hat zwar dadurch, dass er nach dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegriffen hat, einen Weg erwählt, der in einen vergänglichen Leib hineinführte. Denn hätte der Mensch nicht gegessen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, so hätte er ewig gelebt. Gott hat ihn ja gewarnt, Gott wollte nicht, dass der Mensch in die Vergänglichkeit hineingehen sollte. Aber es waren zwei Möglichkeiten, die Gott dem Menschen gegeben hatte, und der Mensch griff nach den Früchten des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen, ist sterblich, ist vergänglich geworden. Die ewige Heimat, die wirkliche Ruhe, das wirkliche Zuhause sein, wahre Geborgenheit finden wir hier nicht auf Erden, zwar glaubensmäßig in Jesus Christus, aber in der höchsten Erfüllung, nur wenn unser Seelengeist dort in jener Region, in jener goldenen Stadt sein wird, dazu wir eigentlich bestimmt sind. Also, wir wollen versuchen, auch heute Morgen, die Erde zu verlassen. Wir wollen uns von den Einflüssen, die unsere Seele immer wieder so richtig umklammern, die oft von den liebsten Angehörigen kommen, die wir lieben müssen, die wir tragen müssen, aber immer wieder ziehen uns diese Dinge hinunter. Das ist nicht übertrieben, was ich sage, das ist nicht überspannt, liebe Geschwister, denn sonst würde doch der Kolosserbrief nicht sagen: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist. Und trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wo geht also das Trachten eines echten Gotteskindes hin, das zwar seine Pflichten auf Erden erfüllt, das zu seinen Aufgaben steht. Sein Trachten geht in die oberen Regionen. Also noch einmal, verlasse die Erde. Das ist zunächst einmal innerlich, gesinnungsmäßig. Wir dürfen nicht denken, dass wir im neuen Jerusalem sein werden, wenn wir vorher nicht gesinnungsmäßig diese vergänglichen Dinge verlassen haben. Ich muss losgelöst sein, frei von den vergänglichen Dingen. Wie sagt da der Heiland, liebe Geschwister? Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das, was euch wirklich wertvoll ist, euer Kleinod, das, was ihr im tiefsten Grunde eigentlich begehrt, das ist euer Schatz. Und da werden euer Gedanken, da wird euer Sinnen und Trachten hingehen. Also darum trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Wie sagt das der Heiland? Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach der Gerechtigkeit, die in diesem Reich Gottes zur Offenbarung gebracht ist. Dann wird euch all das, was ihr hier auf Erden benötigt, zufallen. Eine Übersetzung sagt, nachgeworfen werden. Es wäre doch töricht von einem Ewigkeitsmenschen, wenn es sich in Sorgen, in Hetzen und Jagen verlieren würde nach den vergänglichen Gütern dieser Erde. Da lehrt uns doch Jesus so etwas Treffendes und sagt, sehet an die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht und der himmlische Vater ernähret sie doch. Dieses Rechnen mit dem lebendigen Gott in unserem Leben, Geschwister, das können wir gar nicht, wenn wir so sehr auf die vergänglichen Dinge schauen und unsere Seelen sich in diesen vergänglichen Dingen verlieren. Wir werden ständig Leid, Problem, Enttäuschung haben innerlich. Aber wenn wir gelernt haben, in Wahrheit mit Gott zu rechnen und nach oben zu blicken, nicht nur in der Versammlung, sondern in der Alltagsschwierigkeit, was auch auf uns kommen mag, dann sind wir Ewigkeitskinder. Dann verlassen wir die Erde. Nur die gelernt haben, die Erde zu verlassen, loszulassen, so sagten die alten Brüder immer wieder zu mir, loslassen. Ich dachte immer, was soll ich denn loslassen? Ich hab doch nichts. Und meine Seele war befangen in den irdischen Dingen. Ich hatte keinen Blick dafür, kein Auge dafür. Also, wir wollen wieder heute Morgen vor den Thron Gottes eilen. Ich lese zu diesem so kurz umrissenen Thema das ganze Kapitel Offenbarung 5. Da heißt es, und ich sah in der rechten Hand des auf dem Throne Sitzenden ein Buch, das inwendig beschrieben und auf der Rückseite mit 7 Siegeln versiegelt war. Dann sah ich einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Doch niemand im Himmel und auf der Erde und unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da weinte ich laut, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel oder Wurzelspross Davids hat überwunden, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Da sah ich in der Mitte zwischen dem Thron und den 4 Lebewesen einerseits und den Ältesten andererseits ein Lamm stehen, als wäre es soeben geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die auf die ganze Erde ausgesandt sind. Da ging das Lamm hin und nahm das Buch aus der rechten Hand des auf dem Throne Sitzenden. Als es nun das Buch genommen hatte, warfen sich die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, das da lautete: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften Menschen erkauft und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum und Priestern gemacht, und sie werden als Könige auf der Erde herrschen. Dann sah ich hin und hörte den Gesang vieler Engel rings um den Thron und um die vier Lebewesen und die Ältesten her. Ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die riefen laut: Würdig ist das Lamm, das sich hat schlachten lassen, zu empfangen die Macht und den Reichtum, Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit, Lobpreis. Und die ganze Schöpfung im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere und alles, was in ihnen lebt, hörte ich rufen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebühren Lobpreis und Ehre, Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit. Und die vier Lebewesen riefen: Amen. Die Ältesten aber warfen sich nieder und beteten an. Soweit Gottes Wort. Es ist also ganz beeindruckend, liebe Geschwister, wenn man diese Vorgänge so beobachten darf, die hier von dem Throne Gottes geschildert werden. Ich sprach doch gestern über diesen gewaltigen Thronsaal dort, über den Strahlenkranz, über den Regenbogen, über dem Throne Gottes. Ich sprach über die 24 Ältesten. Und nun wird uns hier in diesem Kapitel noch etwas geschildert. Johannes muss wahrscheinlich sehr ergriffen gewesen sein von dieser unbeschreiblichen Herrlichkeit. Er muss immer wieder dahin geschaut haben auf den Throne Gottes, und da sieht er dann auf einmal ein Buch in der rechten Hand dessen, der auf dem Throne sitzt. Und diese Buchrolle oder Pergamentrolle, wie das früher war, die war inwendig beschrieben. Es war so eine Rolle und hat man wahrscheinlich gesehen, dass innen Schriftzeichen drin waren, aber die ganze Rolle war mit 7 Siegeln versiegelt. Und dieses Buch erschien in der rechten Hand Gottes. Und da erscheint ein gewaltiger, ein starker Engel und rief ganz laut: Wer ist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen? Was ist also nötig, um diese Siegel zu öffnen, um das zu lesen, was Gott selber in seinem ewigen Ratschluss und Willen in diese Rollen hineingeschrieben hat? Würde ist nötig, geistliche Würde. Wenn man so hineinschaut ins Volke Gottes heutzutage, da ist eine ganz, ganz große Würdelosigkeit. Oh, wie wichtig ist die geistliche Würde. Es gibt geistliche Würdenträger in der Ewigkeit. Die sind mit einer unbeschreiblichen Herrlichkeit ausgerüstet. Ich persönlich glaube, dass in dieser Rolle etwas hineingeschrieben ist, das zunächst verborgen war und nur gelesen werden konnte, wenn jemand würdig gefunden war, also diese 7 Siegeln zu lösen. Ich glaube, dass die, der höchste Wille, der höchste Ratschluss Gottes in dieser versiegelten Rolle niedergeschrieben worden war. Und da geschah etwas ganz, ganz Eigenartiges. Und es ward niemand gefunden, weder im Thronsaal, noch auf Erde, noch im Himmel, noch unter der Erde, der in der Lage war, der so viel Würde besessen hätte, dieses Buch zu öffnen mit den sieben Siegeln. Und das ist sehr bedeutend, wenn man überlegt, da ist ein gewaltiger Fürst. Na, welche nehmen wir mal zuerst? Na, was gab es denn da für Engelsfürsten? Da ist mal der Michael, der Streiter für Israel. Michael, der dann in der Offenbarung 12 später den Drachen besiegt mit seinem ganzen Anhang und aus den himmlischen Regionen, aus dem Thronsaal Gottes hinauswirft, der ja bis jetzt noch immer Zutritt hat vor den Thron Gottes und da als was fungiert, der Teufel? Als Verkläger der Brüder. Wenn die Brüder Fehler begehen, wenn die Brüder in Sünden fallen, dann geht er als Verkläger vor Gott. Er möchte ihren Dienst ausschalten, zunichte machen. So fungiert der Teufel als Verkläger. Aber da wird ihm Michael entgegentreten und der ganze Drachen, sein Anhang, wird auf die Erde hinuntergeworfen. Ich würde Michael ganz glatt als den Satansbezwinger bezeichnen. Und dieser gewaltige Ewigkeitsfürst, dieser hohe Würdenträger, ward nicht für würdig befunden, dieses Buch zu öffnen. Ja, das ist noch einmal so ein gewaltiger Engelsfürst. Gabriel, der auch in der Heilsgeschichte Israels und auch beim Beginn des neuen testamentlichen Zeitalters von Gott beauftragt worden war, dieses neue Zeitalter in wunderbarer Weise einzuleiten. Zu wem war er geschickt? Zu der Maria, zu der Mutter Jesu, um sie vorzubereiten, um ihr mitzuteilen, wie klein und bescheiden das Reich Gottes, das ewige Herrlichkeitsreich anfangen sollte, wie in so herrlicher Weise sich das Wort erfüllen sollte, das Gott schon Jahrhunderte, Jahrtausende vorher durch den Propheten gesprochen hatte. Siehe, eine Jungfrau, das ist ein merkwürdiger Begriff, für uns Menschen kaum zu verstehen, eine Jungfrau wird schwanger werden. Das sind tiefe Geheimnisse. Und das hat ihr, der Gabriel, erklärt und hat die Sache auch mit Johannes eingeleitet. Wie gewaltig! Seine Geburt ist etwas Wunderbares. Was hat doch der Teufel, was hat doch die Sünde mit diesen von Gott geschenkten heiligen Gebiete gemacht? In wie viel Schmutz und Unreinheit sind diese Dinge hineingezogen? Ich glaube, in einer einzigen Großstadt hier auf dieser Erde geschieht so viel Schmutz und Dreck, das schreit gen Himmel. Wie heilig und rein ist doch das alles. Also Gabriel hatte wunderbare, herrliche Aufträge. Ein hoher Würdenträger des Himmels. Aber er ward nicht für würdig befunden, das Buch aufzutun. Ich will nur noch eine nennen. Es soll ja sieben geben nach der jüdischen, rabbinischen Lehre. Ich habe mir sie daheim alle sieben aufgeschrieben. Aber noch einer, der in der Bibel besonders auftritt, das ist Raphael, auch einer von ihnen, der auch von Gott gesandt ist, der von sich sagt, ich bin einer von den sieben, die da stehen vor dem Throne Gottes. Also, was sind diese gewaltigen Engelsfürsten? Winde sind sie, schnelle Geistwesen, die die Befehle des lebendigen Gottes ausführen. Aber keiner war für würdig befunden worden. Nun gab es aber auch dort und sind schon als Gemeinde der Erstgeborenen, solche, die nicht erschaffen worden sind, sondern geborene Wesen sind, sprich Menschen, bereits im Herrlichkeitsleib drüben. Wir wissen das von Mose auf alle Fälle, wir wissen es von Henoch, wir wissen es von Elia und wir wissen seit der Auferstehung Jesu, dass viele Leiber der Heiligen auferstanden sind und sind als Gemeinde der Erstgeborenen bereits im neuen Jerusalem. Ich denke, dass gewaltige Männer gegeben. Du, Mose war einer, der mit dem Stab, mit dem Glaubensstab, mit dem immergrünenden Stab das Rote Meer gespalten hatte. Etwas Gewaltiges. Aber auch Mose dort in der Herrlichkeit ist nicht würdig befunden worden, das Buch zu öffnen. Oder ich denke da an Josua, der mit einem einzigen Befehl den ganzen, wenigstens den Teil unseres Kosmos zum Stehen gebracht hat. Er gebot der Sonne, er gebot dem Mond und es stand alles still. Dieser gewaltige, bevollmächtigte Bote Gottes war nicht würdig befunden worden, das Buch zu öffnen. Da haben wir Hiob, den Mann des Leidens. Ich denke, ich werde viele Fragen an den Hiob haben. Dieser Hiob, der wird uns schöne Unterrichte erteilen müssen. Gerade uns Leute, die wir an die Pfingstwahrheiten glauben, du. Der wird uns manch einen Aufschluss geben, auch über Leiden, liebe Geschwister. Ich denke, da werden die Leiden und die Gnadengaben der Heilungen so richtig schön ausgewogen werden zu einem gesunden Gesamtbild. Da gibt es dann keine Heilungsspezialisten mehr und auch keine Leidensspezialisten mehr. Das wird in Gott in wunderbare Harmonie gebracht werden. Ich sagte ja schon, es gibt Dinge, die dürfen wir wegbeten. Es gibt aber auch Dinge, die können wir nicht wegbeten. Die müssen wir einfach tragen. Deshalb bin ich so froh für den Heilungsdienst der Propheten, aber auch für die Leidensbereitschaft, die im Neuen Testament bezeugt wird. Für einen geistlichen Menschen gibt es da gar keine Widersprüche. Das ist alles so herrlich und so eins im lebendigen Gott. Aber auch er war nicht in der Lage. Und dann war der herzensreine Josef, den ich schon erwähnt hatte, auch er ward nicht würdig befunden. Ich denke, das gab eine ganz peinliche Situation. All diese Myriaden von erschaffenen und geborenen Wesen in der unsichtbaren Welt, dass da kein einziger gefunden worden ist, der würdig war, das Buch aufzutun. Diese Situation, das glaube ich ganz bestimmt, ist von Gott gewollt gewesen. Und da tat es dem Johannes so weh. Und jetzt kann ich mich so sehr in seine seelischen Bereiche, in seine Gefühlswelt hineindenken. Er hat das alles so geistlich und innerlich mitgemacht. Gottes Kinder sollten das, was in der unsichtbaren Welt geschieht, die Dinge, die ihren Anfang nehmen vom oberen Jerusalem, sie sollten das alles so richtig von Herzen innerlich mitmachen. Schaut, das meinte Herr Jesus, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes. Oder, wie uns das so schön gesagt wird, auch in den Briefen, trachtet nach dem, was droben ist. Wir sollten teilnehmen an den Vorgängen. Wir sollten uns mehr für das interessieren, was in der himmlischen Welt im neuen Jerusalem vor sich geht. Darf ich es euch noch einmal ins Herz hineinrufen? Verlasse die Erde, die Heimat zu sehen, die Heimat der Seele, so herrlich, so schön. Alle Dinge, die hier auf Erden geschehen, nehmen ihren Anfang dort vor dem Thron Gottes. Es kann nichts geschehen hier auf dieser Erde, was nicht unter der Zulassung Gottes, was nicht vom Throne Gottes herniederkommen würde. Aber all diese Myriaden von Himmelswesen, liebe Geschwister, eine peinliche Situation, niemand ist da. Hier möchte Gott etwas geben. Hier möchte Gott etwas Geheimnisvolles, etwas Gewaltiges, Wunderbares offenbaren. Aber niemand ist in der Lage, so nahe zu Gott hinzutreten, um diese geheimnisvollen Ratschlüsse und diesen verborgenen Willensschluss Gottes, Entschluss in Empfang zu nehmen. Das muss eine sehr peinliche Situation gegeben haben. Johannes fühlt somit, dass er anfängt, er kann sich nicht mehr halten, er weint. Ja, ein Gotteskind kann auch weinen. Gott hat uns so erschaffen, dass wir mitfühlen können. Wir sind nicht Engel, das ist so herrlich. Ein Engel hat ein gehorsames Herz, aber ein Mensch ist geschaffen in das Ebenbild Gottes. Er fühlt und empfindet. Du, Mutter, wenn du Mitleid hast mit einem leidenden, kranken Kinde oder mit einem kranken Mann, das ist ganz normal. Nur sollte die Liebe Jesu über diesen Dingen stehen. Die Liebe zum Heiland sollte auch über der Mutterliebe stehen. Nicht soll auf Erden lieber mir werden, als du, herzliebster Jesu mein. Und wo dem Johannes das so eine ungeheure Not macht, weil niemand in der Lage ist, das zu entschlüsseln, was Gott geben möchte, da kommt einer der Ältesten, sicher der Thronältesten, zu ihm. Ist das möglich, dass Menschen hier im Fleisch und Blut in Verbindung treten können mit den Thronältesten des lebendigen Gottes? Oh, das ist wunderbar. Wie sagt doch Hiob, die Morgensterne, das sind diese gewaltigen Engelsfürsten, die jauchzten, als Gott, der Herr, die Erde, ehe sie wieder dunkel geworden war, geschaffen hatte, als sie aus seiner Hand hervorgegangen ist. Herrliche, wunderbare Dinge sind das, müssen das gewesen sein. Oder ich denke an den Engel, von dem wir schon sprachen, der dem Johannes diese Gesichte und Offenbarungen geschenkt hat, wo Johannes niederfällt, vor ihm ihn anbeten möchte. Er es von sie weiß, tu es nicht, denn ich bin einer deiner Mitknechte. Ich denke an das Buch Tobias, wo Raphael in das Geschehen eines Menschen hineintritt, in das Leben eines Menschen hineintritt. Was sind also die Engel, dienende Geistwesen, ausgesandt, um deretwillen, die ererben sollen, die Seligkeit? Und weißt du, was ich glaube? Dass bei den Menschen, die so in die Himmelsherrlichkeit hineingedrungen sind, die diese Erde verlassen können, oh, dass die Verbindung haben mit der unsichtbaren Herrlichkeitswelt. Darum, dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen wo? Um uns haben, bezeugt uns die Bibel. Also der Älteste tritt dorthin. Und er weiß schon, also die 24 Ältesten wissen, wie diese peinliche Situation zu Ende gehen wird. Das ist ihnen klar. Er sagt, weine nicht. Es ist eine Lösung gefunden für die Sache. Es hat überwunden. Wer hat überwunden? Der Löwe von Juda hat überwunden. Warum hat Jesus überwunden? Weil er der Löwe, denkt an den Löwen, von dem wir sprachen, am Throne Gottes. In ihm war die Kraft des Löwen. In ihm war die Kraft des lebendigen Gottes. Und Jesus, der Löwe, hat also überwunden. Er wird uns gesagt, was hat er überwunden? Das Buch zu nehmen, so nahe zu dem lebendigen Gott hinzutreten, wie kein anderes Wesen, das Buch zu nehmen und die sieben Siegeln zu lösen. Wer die ganze Offenbarung betend und aufmerksam gelesen hat, liebe Geschwister, der weiß, dass die Entwicklungsgeschichte heilsmäßig, reichsgottesmäßig nur vonstatten gehen kann, weil das Lamm das Siegel öffnete. Jedes Mal, wenn das Lamm ein Siegel geöffnet hat, dann trat aufs Neue ein neues Ereignis wieder ein. Also ich glaube, dass das Lamm die Ursache ist, um all die Geschehnisse und Ereignisse in der letzten Zeit in Erscheinung treten zu lassen, und zwar entsprechend dem, wie es diese sieben Siegeln lösen kann. Herrliche, wunderbare, geheimnisvolle Dinge, die sich am Throne Gottes dann abspielen. Und er hat überwunden, das Buch aufzutun. Und dann ist mir so groß. Und als er sagt, weine nicht, es hat überwunden, der Löwe von Juda, dann blickt dieser Johannes dahin und sieht, wahrscheinlich hat er einen Löwen gesucht, nicht wahr? Aber was sieht er denn da? Was wird uns berichtet? Sah er einen Löwen? Nein, er sah ein Lamm. Ja, das ist alles so merkwürdig für den, der die Bibel nicht im Heiligen Geiste lesen kann, dem die Offenbarungsbilder der unsichtbaren Welt nicht vertraut sind. Für den ist das alles ganz, ganz merkwürdig. Der wird sagen, komisch ist das, komisch, komisch. Da spricht dieser Älteste von einem Löwen, jetzt ist es doch ein Lamm. Hat sich dieser Älteste da getäuscht oder hat der Johannes nicht richtig gesehen? Na, bei diesen frommen Leuten, da weiß man ja sowieso nicht, ob denen ihre Sinne da noch richtig funktionieren. Nicht wahr? Wie hatte mal einer mir gesagt, ich habe mich eigentlich gefreut darüber, der wollte mir eins auswischen. Der hatte in der Firma gesagt, nachdem ich einige Zeugnisse von Jesus gegeben hatte, ach, geht mir doch weg mit dem Heinrich, der hat den sogenannten sechsten Sinn. Ich war nicht beleidigt, ich habe mich so gefreut von innerlich. Denn wie steht es im Neuen Testament vom Sohne Gottes, der uns einen neuen Sinn gegeben hat? Worüber sprach ich gestern Abend? Über die Sehfähigkeit des inneren Menschen, über das erleuchtete Herzensauge. Ich bin so froh für die Bibel, das Wort Gottes, liebe Geschwister. Ich bin so dankbar. Ich kann da Dinge erkennen und sehen, die sind mir wichtiger und wertvoller als alles, was es hier auf dieser Erde gibt. Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem heiligen, teuren Blut? Oder wie sagt der Liederdichter, mir ist's nicht um tausend Welten, aber um dein Wort ist mir's zu tun. Deshalb bin ich so froh für die Bibel. Also, wer Jesus den Löwen kennengelernt hat, wer von seiner Kraft berührt worden ist, wer weiß, dass ihm gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden und dass er der Abglanz Gottes ist, was seine ewige, unsichtbare Kraft betrifft, der weiß auch, dass Jesus das Kalb, das Opfertier oder das Lamm geworden ist, das seinen Mund nicht auftat. Und was sah dort Johannes an diesem Lamm? Wie wenn es eben geschlachtet wäre. Was hat er also gesehen an diesem Lamm? Die Wundenmale. Und die Wundenmale Jesu Christi, seine Leiden, Geschwister, die werden in der Ewigkeit eine Ausstrahlungskraft haben. Ich denke nicht, dass es da einem frommen Bruder in den Sinn kommen wird, dem anderen Bruder eins auszuwischen. Ihm werden sofort die Wundmale Jesu vor Augen stehen. Ewig soll er mir vor Augen stehen, wie er als ein stilles Lamm, dort so blutig und so bleich zu sehen, hängend an dem Kreuzesstamm. Wie er dürstend rang um meine Seele, dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle. Wie er auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Du sollst nicht fehlen als erlöste Seele dort in der himmlischen Welt vor dem Throne Gottes. Seid mir doch nicht böse, Geschwister, wenn ich euch noch einmal ins Herz hineinrufe. Als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron will ich eilen. Das Verweilen bringt oft bösen Lohn. Losgerissen von dieser Erde, herzhaft, fühlst du dich noch gebunden, entreiß dich nur beherzt. Das Lamm hat überwunden, was deine Seele schmerzt. Je mehr ich mich beschäftige mit der unsichtbaren Welt, je mehr ich mich auf Jesus konzentriere, umso mehr kann ich diese sichtbaren Dinge loslassen. Es tut einem weh, wenn man sieht, wie die Gotteskinder sich hier in den Dingen dieser Erde verlieren, geistlich dann schwach sind und nicht überwinden können, hängen bleiben. Oh, wir brauchen in dieser letzten Zeit, in der Entrückungsgemeinde, in der Gemeinde, die den Thron Gottes sich zum Ziel gesetzt hat, brauchen wir solche herzhafte Christen, denen das Ziel klar und deutlich vor Augen steht, die sich nicht mit Nebensächlichkeiten abgeben, sondern die mutig auf die Hauptsache zusteuern, verlasse die Erde, die Heimat zu sehen. Also das ist gewaltig. Das Lamm dort zwischen den Thronältesten und Gott selber. Das heißt, kein Wesen, kein Engelsfürst, kein Ältester, keiner kommt so nahe an den Thron. Weißt du, was ich noch glaube? Weil das Lamm zwischen dem Thron und um die um den Thron rum thronenden 24 Ältesten sitzen, dass keiner den Thron sehen kann, ohne durch das, na wer verrät mir's? Lamm Gottes hindurch. Wir müssen Jesus sehen, wenn wir ein Bild von Gott haben wollen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das sind solche gewaltige Dinge, die uns vom Heiligen Geist noch erschlossen werden müssen, liebe Geschwister. Begriffe wie Lamm, Thronältesten, Lebewesen, Thron oder Jaspis, wie ich gesagt habe aus dem hebräischen Urtext, Diamant oder Edelopal, das sind solche tiefe Begriffe. Die Herrlichkeit Gottes ist in sein einfaches Wort hineingehüllt. Und wie hatte ich begonnen heute Morgen? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sie werden nicht vergehen. Deshalb der Eindruck der Ältesten. Du, das ist keine, ich möchte mal sagen, irgendwie so eine automatische Handlung, wenn die Thronältesten da niederfallen, ihre Kronen niederwerfen. Nein, nein, das ist ein Herzensbedürfnis. Herr, du bist würdig und das Lamm, das erwürgt ist. Jesus ist tatsächlich mit auf den Thron Gottes erhoben. Das Gesamtbild der Bibel, er sitzet zur Rechten Gottes und wartet, bis das alle seine Feinde niedergelegt sind zum Schemel seiner Füße. Das Gesamtbild der Offenbarung stimmt absolut ein mit dem Gesamtbild der Heiligen Schrift. Ich kann durch die ganze Bibel hindurch eine kompakte Einheit sehen und erkennen. Oh, wie freut sich mein Herz, dass mein Gott lebt und existiert und dass ich in das Herz Gottes schauen kann durch das geoffenbarte Lamm. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Also Jesus ist das Lamm geworden, liebe Geschwister. Das ist ganz gewaltig und ist ganz herrlich. Er ist also würdig, das Buch zu nehmen. Der höchste Würdenträger, Jesu Christi. Also, es wurde von einem Löwen gesprochen, aber er sah ein Lamm, wie wenn es erwürgt wäre. Und dann jubiliert und preist und betet die ganze Schöpfungswelt. Betet an, dass der ist würdig auf dem Thron und das Lamm. Da steht nichts von der Maria. Also das möchte ich nur zur Berichtigung sagen. Da ist keine Vermittlerrolle von der Maria. Aber dass wir uns richtig verstehen, die Maria ist eine begnadete, von Ewigkeit her auserwählte Seele mit einer Herzensreinheit, dass wir Gott darüber anbeten werden. Aber es gibt nur einen einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, und das ist der Gottmensch Jesu Christi. Wir verachten die Maria nicht. Ich kann ihr nicht das Wasser reichen, liebe Geschwister. So eine reine, auserwählte, von Gott geschaffene Seele. Aber Gott sehen werde ich nicht durch Maria, sondern allein durch das Lamm, das erwürgt ist. Was wirst du denken? Was wirst du fühlen, wenn du vor dem Throne Gottes stehst? Wenn du das Lamm sehen wirst, seine Wundmale. Wenn du Gottes ewige Güte und Herrlichkeit sehen wirst. Also vergessen wir es nicht. Im 5. Kapitel der Offenbarung die Würde des Lammes, seine einzigartige Stellung zwischen Thron Gottes und der ganzen Schöpfung. So hoch ist das Lamm erhöht. Warum? Nicht, weil es Wunder getan hat auf Erden, nicht, weil er Kranke geheilt hat, sondern weil es geschlachtet worden war. Nun steht etwas in der Bibel, das Lamm und die Lämmer. Das Lamm und die Lämmer. Willst du das Wesen Jesu? Möchtest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Willst du aus dem Leben, aus dem Bereich des menschlichen Egoismus heraus, hinein in das Reich des sich selbst Hingebens? Das ist das wahre Gottesreich. Geben ist seliger als Nehmen. Wo habe ich mehr Seligkeit? Im Nehmen? Nein, im Geben. Aber um mich hingeben zu können, muss ich erst aus der Herrlichkeit Gottes nehmen. Dann werde ich ein Lamm. Und ich sah das Lamm auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die geistlichen Jungfrauen, liebe Geschwister. Gott möge uns helfen, dass uns der Thron Gottes vertrauter wird, dass wir uns im Thron Gottes so zurecht fühlen und zu Hause fühlen, wie in unserer irdischen Wohnung. Noch mehr. Amen. Wir wollen stille werden zum Gebet. Herr Jesus, dein Wort ist so wunderbar. Wenn wir durch dein Wort hineinschauen in die Herrlichkeit, dann verblasst diese irdische, vergängliche, leidvolle Welt. Herr, wir danken dir, dass du ein so großes Sehnen wächst in uns, ein Verlangen, vor deinem Thron zu stehen. Oh, wir möchten nicht am Ziel vorbeilaufen. Jesu, richte mein Gesicht nur auf jenes Ziel. Lenk die Schritte, stärk die Tritte, wenn ich Schwachheit fühl. Wer auch läuft und läuft zu schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Wir sollen mit auf den Thron erhoben werden, sagst du selber. Wir sollen einmal eine Krone tragen, die Krone des Lebens, die Krone der Gerechtigkeit. Lass uns Königskinder werden, Kronenanwärter, solche, die mit hineingenommen werden in die Herrscherangelegenheiten und Bereiche deines Lichtsreiches. Gib, dass wir uns entfalten können und nicht hängen bleiben. Amen.
Kennst du die Sehnsucht nach Frieden und Glück? Sehnt sich dein Herz nach dem Himmel zurück? Hast du gehört von des Heilandes Lieb, die ihn vom Himmel zur Erde und beschwert. Sage es Jesus, er gern dich erhört. Er will vergeben all Sünde und Schuld. Auf Erden zu helfen vermag, denn durch die Sünde die Hoffnung zerbrach, wo Trost und Kraft dir im Leben gebricht, will Trost er geben, Kraft, Leben und schwert. Sage es Jesus, er gern dich erhört. Er will vergeben all Sünde und Schuld. Du sollst erfahren die göttliche Huld. Kennst du die Stunden in dunkler Nacht, da du empfunden, was Not dir gebracht, doch wo dein Auge auch immer hinschaut, kein Hoffnungsschimmer, kannst du finden das göttliche Heil und Trost, Vergebung wird dann dir zuteil. Die Nacht entschwindet, der Tag bricht herein. Willst du nicht heute Heiland dich weihn, was auch dein Herz bedrückt und beschwert, sage es Jesus, er gern dich erhört, er will vergeben all Sünde und Schuld. Schon naht die Stunde, da heißt es zu spät.